Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim und grippebedingt werde ich heute leider alleine eine Geschichte erzählen müssen, also nur für euch Hörer sozusagen. Und zum Beginn der NBA-Saison 2025 werden wir unsere erste richtige Basketball-Folge machen, weil bisher hatten wir ja nur eine Geschichte gemacht, wo wir die Geschichte des Basketball an sich und der NBA so zusammengefasst haben, aber wir hatten jetzt noch nicht über einzelne Sportler oder Teams gesprochen und ich habe mir daher die Detroit Pistons der Ende der 80er und Anfang der 90er ausgesucht, denn diese stellen den Übergang zwischen den Glanzteams der Celtics und der LA Lakers der 80er Jahre dar und zu den Chicago Bulls in den 90ern. Zudem ist es die Zeit, in der ich mich angefangen habe, für Basketball so richtig zu interessieren. Und für mich waren die Pistons so ein richtig verhasstes Team, weil sie halt besonders hart waren und gingen dann natürlich auch hart mit Michael Jordan um, worauf wir später nochmal kommen werden. Mein Bruder hatte sich ja schon etwas früher für Basketball interessiert. Der hat also auch mehr Erinnerungen an Larry Bird und Magic Johnson in den frühen 80er Jahren oder Mitte der 80er Jahre. Naja. Kommen wir zu den Detroit Pistons. Wenn man heute den Namen Detroit Pistons hört, dann denken viele Basketballfans heute wahrscheinlich an die Bad Boys der Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. An harte Fouls, knallharte Defense und ein Team, das manchmal mehr mit Ellenbogen und Trash-Talk gewann als mit spielerischen Fähigkeiten. Doch um mal zu verstehen, wie diese Mannschaft entstand, müssen wir kurz einen Blick zurück auf die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre werfen. In den 70er Jahren dümpelten die Detroit Pistons so vor sich hin. Es war kein Glamour da, es gab keine richtige Identität des Teams. Es war eigentlich eine richtig schlechte Mannschaft. Die 80er Jahre waren hingegen vor allem die Dekade der Boston Celtics und der LA Lakers. Rund um die Stars wie Magic Johnson oder Larry Bird. Im Basketball nennt man dies die Showtime-Era. Mit den LA Lakers in der Zeit von 79 bis 91 mit ihrem Run-and-Gun-Style und dem ganzen Glamour unter Magic Johnson mit seinen Passfähigkeiten und Kareem Abdul-Jabbar, der ja auch immer so eine besondere Brille trug und besonders guter Scorer und Center war. Sie spielten also eine Art Fast-Break, genau wie es auch teilweise die Boston Celtics machten. Die Celtics waren sowas wie das Aushängeschild für eleganten, klugen, strategischen Basketball mit Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish. Ein Trio, das also vor allem technisch und taktisch brillierte. Tja, und um sich da durchzusetzen, gingen die Detroit Pistons halt einen anderen Weg und entwickelten sich zu einem der härtesten Teams der Liga. Die Pistons standen für Physis, Härte, Mentalität und Kampf um jeden Zentimeter auf dem Court. Detroit war halt kein Überteam, wie es später die Miami Heat oder LeBron James waren oder die Bulls oder halt die Lakers und die Celtics in den 80ern. Und so brachte ihnen ihre Spielweise halt den Spitznamen Bad Boys ein, weil man ihnen vor allem oft die dreckige Spielweise unterstellte und das tatsächlich auch berechtigt. Keine Mannschaft war in der Zeit so unbeliebt, wie es die Truppe um Isaiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman und Bill Laimbeer war. Keiner war ein größeres Feindbild als Bill Laimbeer. Detroit war damals wie heute halt keine Glamourstadt wie L.A. oder New York vielleicht. Es war eine Arbeiterstadt und in den 80er Jahren das Herz der amerikanischen Automobilindustrie. General Motors, Ford, Chrysler, alle hatten hier sozusagen ihren Sitz. Und genauso wie die Stadt tickte, wollte auch das Basketballteam halt ticken. Hart, robust, widerstandsfähig. Aber jahrelang hatten die Pistons halt keinen Erfolg. Und der erste Hoffnungsschimmer kam 1981, als ein junger Point Guard aus Chicago namens Isaiah Thomas nach Detroit kam. Um ihn herum begannen die Pistons halt ein Team aufzubauen. Doch es dauerte einige Jahre, bis aus diesem Anfang die gefürchteten Bad Boys der Ende der 80er Jahre wurden. Gemeinsam mit dem Center Bill Laimbeer, Shooter Joe Dumars und den Männern für die Drecksarbeit Rick Mahorn und Dennis Rodman bildeten sie die Bad Boys eine ligaweit gefürchtete Truppe. Denn sie gilt bis heute als eine der aggressivsten und gefürchtetsten Mannschaften überhaupt in der NBA-Geschichte. Vor allem Isaiah Thomas verbrachte seine gesamte aktive Karriere in Detroit, und war 12-mal All-Star nominiert, war Finals-MVP, also einer der größten Guards seiner Zeit eigentlich. Und er gilt bis heute unter den Fans als einer der besten Ballhändler der NBA-Geschichte, also einer, der jederzeit und aus jeder Situation sich befreien konnte, zum Korb ziehen konnte oder einen überraschenden Pass machen konnte. Ja, die Geburtsstunde der Bad Boys kann man gar nicht so genau bestimmen. Das war halt mehr so eine Entwicklung. Wichtig für die Entwicklung war die Verpflichtung von Chuck Daly, dem Head Coach, im Jahr 1983. Da begann es eigentlich bergauf zu gehen. Daly war ein Mann mit elegantem Anzug, immer perfekt frisiert. Und unter seiner rauen Fassade war er ein Taktiker, der genau wusste, wie man ein Team formt, beziehungsweise wie er das Beste aus dem Material machte, was ihm zur Verfügung stand. Und er hat sofort erkannt, mit dem Isaiah Thomas hatte er einen außergewöhnlichen Spielmacher. Doch er wusste auch, dass Detroit halt niemals so mit dem schönen Passspiel wie die Celtics oder wie die Lakers werden könnte. Und sein Ansatz war daher Härte. Er baute eine Mannschaft auf, die für die Fans berüchtigt war und wo man überhaupt keine Lust hatte hinzureisen. Bill Laimbeer vor allem, ein Center, der nicht für seine Athletik bekannt war, sondern für seine schiere Boshaftigkeit und Härte im Spiel. Der wurde dann sozusagen zum Symbol für diese Pistons. Laimbeer war, wie gesagt, kein besonderer Athlet. Er war groß, kräftig und vor allem hatte er keine Angst, Gegner zu faulen. Das war so eine seiner wesentlichen Eigenschaften. Aber man unterschätzt ihn halt auch oft. Bill Laimbeer war auch einer der ersten Center, der auch gut werfen konnte. Und vor allem hat er sehr viele Dreierwürfe versucht. Das ist aufgrund seiner anderen Spielweise oft untergegangen, aber er war eigentlich auch ein guter Werfer. Das schlechte Bild kommt vor allem ja daher, da er auch Michael Jordan noch einen besonderen Groll gegen die Pistons hegt. Das hat er ja auch in seiner Netflix-Doku so gesagt, dass ihm die immer schon ein Dorn im Auge waren. Und vor allem halt der Bill Laimbeer auch. Der Bill Laimbeer war aber halt nicht nur einer, wie gesagt, der gefoult hat. Dafür hatte man auch noch andere Leute, sondern er provozierte auch viel. Um diese Leute herum entstand also durch den Trainer so eine Philosophie, in der es vor allem darum ging, verteidigen bis zum Umfallen, niemals Angst zeigen, den Gegner zermürben und körperlich zu attackieren und ihn mental zu schwächen. Es war vor allem ein Basketball, der halt die Mannschaften bzw. die Gegner provozierte und wütend machte und diese dann zu Fehler verleitete. Denn der Trainer wusste, dass vor allem der Aufbau eines solchen Rufes allein schon ein psychologischer Vorteil war für sein Team. Und viele Gegner wussten, wenn sie nach Detroit reisen, müssen wir uns auf eine richtige Schlacht gefasst machen. Das war von Anfang an sein Ziel. Es gibt da so ein Interview, die mal ein junger Rookie gemacht hat, als er gefragt wurde, wie es denn wäre, in Detroit zu spielen. Da sagte er nur, es fühlt sich an, als würde man in einer dunklen Gasse überfallen und dann werfen sie sich auch noch ins Licht, damit alle es sehen können. Von 1985 an wurde das Team dann auch spielerisch stärker. Mit klugen Drafts und Trades holte man weitere Puzzleteile dazu und so entstand dann ein ganzes Konstrukt, das so gegen Ende der 80er Jahre zu den absoluten Top-Teams zählte. Man muss aber auch sagen, dass diese Art, wie die Pistons es spielte, auch durch die Regeln, die damals in den 80er und 90er Jahren noch galten, überhaupt ermöglicht wurde. Denn damals war ja noch Zonendeckung verboten. Das war ja schon mal ein Vorteil für die Offense. Und die Verteidigung war durch wenige Regeln eingeschränkt. Zum Beispiel das sogenannte Handchecking, also das ständige Berühren des Ballführenden mit der Hand und dieses auf Abstand halten. Das war zwar offiziell auch nicht erlaubt, wurde aber immer zugelassen und wurde überhaupt nicht geahndet. Auch so eine spätere Shaquille O'Neal Rule, die es verbot, den Gegner wegzuschieben, mit dem eigenen Körper quasi zu verdrängen, gab es noch nicht. Und überhaupt gab es viel mehr Fouls, die weniger schwer geahndet wurden. Vor allem viel weniger technische Fouls oder unsportliche Fouls, die geahndet wurden, beziehungsweise einfach als normale Fouls anerkannt wurden. Heute würden die viel schwerer geahndet. Insgesamt war das Spiel also viel physischer als in den 2000ern, wo die Regeln dann verschärft wurden. Kommen wir aber mal zu den einzelnen Spielern. Die drei großen Stars zu der Zeit waren Isaiah Thomas, Bill Laimbeer und Joe Dumars. Isaiah Thomas wird auch als der kleine General bezeichnet. Der war halt nicht der größte und schon gar nicht der besonders furchteinflößende Spieler mit etwa 1,85 war er auch für diese Ära, vor allem der wuchtigen Forwards und dominanten Centern, eher klein. Aber er macht das Ganze mit Herz, Verstand und einer unerschütterlichen Mentalität wieder weg. Thomas wuchs in Chicago auf, in schwierigen Verhältnissen. Schon früh lernte er, sich durchzusetzen. Und er war dann später ein Vorbild für eine ganze Generation armer, schwarzer Sportler, weil er es als jüngstes von 9 Kindern einer alleinerziehenden Mutter aus dem Elend herausgeschafft hat. Das haben wir ja jetzt bei verschiedenen Sportlern schon öfters gehört. Schon früh zeigte sich ein besonderer Ehrgeiz. Der junge Isaiah Thomas stieg schon um 5 Uhr morgens aus dem Bett, um sich dann auf eine abenteuerliche Reise zu seiner Schule zu begeben, die weit entfernt war. Und sein Basketballtalent wurde auch schon früh in der Highschool erkannt. Und auch da war er ja dann schon einer der Stars. Gerade im College war er einer der größten Stars des Landes und schaffte 1981 etwas, was zum Beispiel Larry Bird zuvor verwehrt worden war. Er brachte die NCAA-Meisterschaft nach Indiana. Und er wurde zum Most Outstanding Player des Turniers gewählt. Und so wurde er dann quasi schon ein richtiger Superstar, bevor er überhaupt in die NBA kam. Er wurde dann als 2. Pick des NBA-Drafts angeheuert von den Pistons und machte dann halt peu à peu aufgrund seines Talents die Mannschaft besser. Die Zeitungen schrieben oft, er hätte so ein Funkeln in den Augen, ein gewisses Etwas und diesen besonderen Willen, sich durchzusetzen. Er wirkte oft so in Interviews freundlich und charmant, war allerdings sehr unbeliebt. Er galt als manipulierend und verschlagen. Das wurde natürlich vor allem von den Gegnern und anderen Stars später so kolportiert. Aber vor allem war er halt ein Anführer für das Team und übernahm deshalb auch direkt von Anfang an das Kommando in Detroit. Darüber hinaus war er bekannt für seine Zähigkeit und seine Widerstandsfähigkeit. Es gibt da so eine Geschichte, die seine Zähigkeit beschreibt, die stammt aus dem Finale 1988. Im 5. Spiel gegen die Lakers knickte Thomas böse um. Sein Knöchel schwoll sehr stark an, doch er biss auf die Zähne und legte auf einem Bein humpelnd unglaubliche 25 Punkte im 3. Viertel auf. Die Kommentatoren waren richtig begeistert und sprachen später vom größten Viertel eines verletzten Spielers in der Geschichte der Finals. Also er gab nie auf und zog sich auch bei Verletzungen nicht ohne weiteres zurück und biss oft auf die Zähne. Trotzdem haftet ihm halt bis heute so eine Art zwiespältiges Image an. Viele Gegner mochten ihn nicht und er galt halt als intrigant und der im Hintergrund so Strippen zog oder Gerüchte verbreitete. Und wir werden sehen, das wird ihm später noch ein wichtiges Turnier kosten, weil er bei den anderen Spielern so unbeliebt war. Bill Laimbeer, habe ich ja schon gesagt, ist der als meistgehasste Spieler überhaupt bekannt. Und wenn Isaiah Thomas das Herz der Pistons war, dann war Bill Laimbeer sozusagen das Gesicht der Aggression. Er war halt eher kein spektakulärer Spieler. Wie ich schon gesagt habe, war er viel besser im Werfen, als das so bekannt ist. Aber vor allem war er auch für Rebounds verantwortlich. Das Interessante bei Bill Laimbeer ist eigentlich seine Geschichte. Der ist zwar in Boston geboren, wuchs aber in einem schönen Vorort von Chicago auf, bevor die Familie später ins sonnige Kalifornien übersiedelte. Anders als bei vielen anderen Sportlern, die wir schon hatten, war der Vater von Bill Laimbeer ein millionenschwerer Geschäftsmann. Der arbeitete für große Dow Jones Unternehmen und deshalb mangelte es ihm schon von Kindheit an überhaupt nicht an Geld. Also im Grunde hatte der gar nicht so den Druck, irgendwo rauszukommen. Und der hat mal in einem Interview gesagt, ich bin wahrscheinlich der einzige NBA-Spieler, bei dem der Vater mehr Geld verdient als der Sohn. Denn zunächst verdiente Bill Laimbeer nicht besonders viel. Die Cavs, die Laimbeer drafteten, hatten eigentlich auch überhaupt keine Verwendung für ihn, ne? Als etwas schwerfälligen, weißen, großen Spieler war er eigentlich überhaupt nicht prädestiniert für die NBA, gerade weil ihm auch so ein bisschen die Dynamik fehlte. Dementsprechend verbrachte der Big Man ein Jahr in Italien, bevor er sich im 2. Anlauf bei den Cleveland Cavaliers in der Rotation durchsetzen konnte. Dort zeigte sich dann, was ihn später ausmachte, nämlich, dass er gern die Gegner auf die Bretter schickte und seinen Körper oft unfair einsetzte, aber auch auf eine gewisse clevere Art und Weise. Und gerade als Center verkörperte er dann später in den erfolgreichen Jahren der Pistons genau das, was alle Gegner und gegnerischen Fans hassten an den Pistons. Er spielte übertrieben hart, oft überschritt er halt Grenzen und beging vorsätzlich Fouls und schreckte auch nicht davor, Gegner zu verletzen. Jedenfalls hat Larry Bird mal nach dem Ende seiner Karriere erklärt, es gab jede Menge dreckige Spieler. Der Unterschied zu Laimbeer war aber, dass er dich verletzen wollte. Das hat er noch viele Jahre später über Bill Laimbeer erklärt. Durch diese Art zu spielen bekam der Bill Laimbeer unter anderem auch den Spitznamen Prince of Darkness. Ein anderer Journalist hat das mal so verglichen. Für jüngere Fans, die durften sich an Bruce Bowen, den legendären Kettenhund der San Antonio Spurs, erinnern. Aber im Vergleich zu Bill Laimbeer war das ein Unschuldslamm. Also es zeigt so, dass er ein ganz besonders schwieriger Gegner war, der halt von nichts zurückschreckte. Der war halt der Meister darin, versteckte Fouls zu begehen, oft erst nach den Pfiffen der Referees. Und er war auch bekannt für seinen Hüftcheck, wenn jemand versuchte, an den Korb zu springen, gab Ellenbogenchecks im Kampf um den Rebound. Das sind alles Klassiker für Bill Laimbeer. Und besonders berüchtigt war er dafür, wenn jemand nach dem Sprung landete, dass er noch schnell den Fuß drunter setzte, dass mit dieser sich möglicherweise den Knöchel verstaucht oder verdreht. Also das sind alles Dinge, die man über ihn erzählt. Und der Larry Bird, der ja kein gutes Haar an ihm lässt, hat dann auch erklärt, dass er der Grund sei, warum Robert Parry sich bei vielen Spielen die Knöchelverletzungen zuzog. Also es ist wieder die Unterstellung, dass das absichtlich war. Und das war dann auch der Grund, warum der sonst so ganz ruhige, stoische Parrish in den Playoffs 1987 die Nerven verlor und Bill Laimbeer mit mehreren Schlägen zu Boden prügelte. Es gab eine richtige Prügelei und das Ganze hatte ohnehin schon eine Vorgeschichte, da Bill Laimbeer den Larry Bird im Spiel zuvor bei einem Korblegerversuch beide Arme ins Gesicht schlug. Also das sieht auch wie ein absichtlicher Schlag aus. Und auch daraufhin flogen dann die Fäuste und es gab eine Schlägerei. Also das war ja zu der Zeit nicht ungewöhnlich, dass es so zu Handgreiflichkeiten kam. Der Larry Bird war dann in dem Spiel so wütend, dass er extra den Ball nahm und ihn mit Absicht dem Bill Laimbeer ins Gesicht warf. Und das zeigt halt, dass der Bill Laimbeer selbst so große Stars völlig aus der Fassung brachte. Was die Gegner dann zudem noch ärgerte, war, dass wenn er mal gefoult wurde oder angegangen wurde, dann war er völlig theatralisch, schmiss sich auf den Boden, schrie, als wäre er schwer verletzt, stand dann aber wieder lächelnd auf und spielte weiter. Also er provozierte gerne. Und er schwächte den Gegner, indem er und der Gegner dann quasi vom Platz gestellt wurden. Trent Tucker hat es mal so auf den Punkt gebracht, man will ihm am liebsten den Kopf abreißen. Und das kommt von jemandem, der selber fleißig austeilte zu seiner Zeit und auch nicht dafür bekannt war, besonders zimperlich gewesen zu sein. Überhaupt kam es bei den Spielen der Pistons übermäßig viel zu Auseinandersetzungen, Rangeleien und Schlägen. Da war allerdings der Bill Laimbeer nicht so derjenige, der zuerst zuschlug, sondern er war derjenige, der provozierte halt, ne? Und das gehörte dann halt auch zur Strategie und zu seinem Schutz hatte man dann immer noch Rick Mahorn. Das war ein riesiger, breitschultriger Forward, ein klassischer Bruiser oder Power Forward seiner Zeit und mit dem war auch nicht gut Kirschen essen. Also es war sehr, sehr unangenehm. Im Gegensatz zu ihm war Joe Dumars dagegen der stille Held und einer, der auch von vielen anerkannt wurde. Und der verkörperte eigentlich genau das Gegenteil. Der war ruhig, zurückhaltend, fast schon schüchtern. Er sprach nicht viel und ließ eher seine Würfe für sich sprechen. Der war halt ein echter Shooting Guard. Der war derjenige, der dann die zielgenauen Würfe abfeuerte. Und der war nicht nur in der Offensive super gut und man sagte ihm Nerven aus Stahl für die entscheidenden Würfe nach, sondern der war auch ebenso wie die anderen gnadenlos in der Defense. Also total aggressiver Guard in der Verteidigung. Und so hat auch Michael Jordan mal gesagt, also es hätte nicht viele gegeben, die ihn stoppen konnten. Das hätte er auch nicht dauernd gekonnt, aber er hätte ihm das Leben extrem schwer gemacht. Und in der Offensive war er halt die genaue richtige Ergänzung zu Isaiah Thomas, der halt auch der Passgeber war. Und auch gerne zum Korb zog und er war ja derjenige, der dann die Zweier oder Dreier warf. Während der Finals 1990 erfuhr Joe Dumars vom Tod seines Vaters nach dem Spiel. Chuck Daly hatte sich entschieden, ihm das noch nicht zu sagen, damit er sich aufs Spiel konzentrieren konnte. In diesem Spiel war er besonders herausragend und führte die Mannschaft zum Sieg. Und er fuhr es unmittelbar nach dem Spiel und brach dann in Tränen aus. Und das hat alle sehr berührt, vor allem die Fans. Und das hat ihn dann nochmal zu einer besonderen Legende in Detroit gemacht. Neben diesen drei Stars gehörten dann vor allem Dennis Rodman, Mahorn und Vinnie Johnson zu den weiteren guten Spielern, die man dazu hatte. Rick Mahorn, das hatte ich ja schon gesagt, er war so eine Art Bodyguard, der physisch einschüchternste Spieler der Truppe mit fast 2 Metern, 110 Kilo, ein wandelnder Betonblock sozusagen. Und für seine Aufgabe war ganz klar, beschützen, einschüchtern, attackieren und Rebounds. Wobei, dafür hatte man ja auch Dennis Rodman. Mahorn war halt der klassische Enforcer zu seiner Zeit, ein Begriff ja eigentlich aus dem Eishockey. Einer, der hingeht und dazwischen haut, aber das passte ja zu dem Spielstil der Pistons. Der Mahorn war halt nie All-Star-Spieler oder etwas, aber er war halt für die Gegner ein Albtraum, gerade so in den entscheidenden Spielen. Und man hat ihn dann später 89 aufgrund der Salary-Cap-Regeln abgeben müssen. Und das war für die Fans ein besonderer Einschnitt, weil der war halt auch bei den eigenen Fans extrem beliebt. Ja, und dann gibt's natürlich Dennis Rodman. Der ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, vor allem aus seiner späteren Zeit bei den Chicago Bulls. Mit seinem auffälligen Aussehen, seiner Affäre mit Madonna oder vielen anderen Dingen, die er gemacht hat. Aber zu der Zeit hier bei den Detroit Pistons war er noch sehr jung, eher auch schüchtern, aber ein unermüdlicher Kämpfer. Und seine Aufgabe war es von Anfang an die aggressive Verteidigung. Und natürlich das Rebounden, was ihn ja berühmt gemacht hat. Und der hatte eine Wahnsinnsathletik und der wurde auch 2-mal Defensive Player of the Year und holte zahllose Rebounds. Und der war halt auch besonders befreundet mit dem Isaiah Thomas. Thomas war für ihn wie sowas wie ein großer Bruder. Und man muss halt auch sagen, der Dennis Rodman, das wurde oft unterschätzt. Also vor allem, weil er nachher so ein Paradiesvogel war. Aber über den wird halt gesagt, dass dieses Rebounding, was er macht, obwohl er ja gar nicht so ein Riese war, nicht von ungefähr kam. Also dass der war halt auch besonders darauf fokussiert, zu schauen, wie komme ich überhaupt ins Rebounding. Also wird immer erzählt, wenn die Spieler sich warm machten oder auch die gegnerischen Mannschaften so anfingen, auf den Korb zu werfen, dann hat er sich nicht aufgewärmt. Der hat sich so an die Mittellinie gestellt und hat dann geschaut, wo werfen die oder wie werfen die Gegner und wo prallt der Ball dann? Was hat er für einen Drall und welches Effet und wo springt er am meisten hin? Also der hatte auch so eine Art, wie er das nachher sagte, auch so ein Gedächtnis, dass er auch immer wusste, ich muss da und da stehen, wenn der und der wirft. Also das, er hat da wahnsinnig viel Zeit reingestellt, Videos sich angeschaut über Teams. Also der war jetzt kein fauler Spieler oder so, der jetzt auch nur über die Körperlichkeit kam, sondern der hat da auch vieles gut gemacht. Während seiner College-Zeit zum Beispiel war der eigentlich auch an sich, was in der Offensive angeht, ein guter Spieler. Bei den Chicago Bulls später war er ja eigentlich Totalausfall in der Offensive. Der war halt ja eben nur dafür da, die Bälle wieder zu erlangen. Aber hier hat er sich auch seine körperliche Spielweise überhaupt erst so richtig angeeignet bei den Pistons. Da passten die anderen ja dazu. Gab dann noch weitere Schlüsselspieler, John Sally. Oder auch den Vinnie Johnson, den nannte man Microwave, also ein sogenannter X-Faktor im Team. Der konnte also, wenn er reinkam, war der sofort heiß und hatte dann oft so einen Lauf, um das Spiel dann zu drehen. Und dessen Sternstunde war dann später in den Finals 1990 gegen die Portland Trailblazers. Da hat er so richtig aufgedreht im entscheidenden 5. Spiel. Und da hat er dann auch die letzten entscheidenden Punkte geworfen. Dann gab es halt John Sally, wie ich schon gesagt habe, oder James Edwards. Auch ein erfahrener Center, der dazugeholt wurde. Und Mark Aguirre, der ist auch noch relativ bekannt, ein Small Forward. Der kam 88-99 extra nochmal während der laufenden Saison, also erst im Februar dazu, um nochmal das Team für die Playoffs zu verstärken. Also da werden wir sehen, da wollte man aufs Ganze gehen und den Titel auch unbedingt erzwingen. Und der war 1981 der Overall First Pick der Dallas Mavericks und auch dreifacher All-Star-Spieler. Also der war ein richtig guter Spieler, der quasi noch die Mannschaft später ergänzt hat. Da war er ja dann schon etwas älter. Was man hervorheben muss, wenn man über die Pistons spricht, ist die besondere Rivalität mit den anderen großen Mannschaften der 80er Jahre. Eben vor allem den Boston Celtics und auch mit den LA Lakers. die ja im Grunde die dominierenden Mannschaften waren. Die Lakers hatten in 1980, 82, 85, 87 und 88 die Titel gewonnen. Die Celtics 81, 84 und 86. Also quasi haben sich die 80er Jahre unter sich aufgeteilt. Und die besonders intensivste Rivalität hatte man halt mit den Boston Celtics, weil da auch die Unterschiede so groß waren. Und die Saison 86-87 war die erste große Top-Saison der Pistons. Und die Playoffs 1987 gelten so als die goldenen Jahre der 80er. Denn in diesen Playoffs spielen 24 spätere Hall of Famer. Da ist dann dabei Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Julius Erving in seiner letzten Saison, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Kevin McHale, Robert Parrish, Bill Walton, Moses Malone, Isaiah Thomas, Dominic Wilkins, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler, Karl Malone und John Stockton. Also Wahnsinnsspieler, alle, die in den Playoffs zusammen spielten gegeneinander. Das ist auch das Jahr, in dem Michael Jordan seinen ersten Slam-Dunk-Wettbewerb gewann und als zweiter Spieler nach Will Chamberlain überhaupt mehr als 3000 Punkte erzielte und der erste, der 200 Steals und 100 Blocks in einer Saison hatte. Also das war also die erste Top-Saison von Michael Jordan. Und die Pistons kamen halt in die Playoffs und gewannen dann gegen die Washington Bullets 3-0 und gegen die Atlanta Hawks mit Dominic Wilkins, ja auch ein Top-Guard zu der Zeit, 4-1. Also da zeigte sich schon, die sind sehr dominant. Und dann kommt es zu der richtig ersten großen Begegnung mit den Boston Celtics, Eastern Conference Final. Boston war klar favorisiert, die waren ja auch schon mehrfach Meister geworden. Und sie waren ja auch der amtierende Champion, nachdem sie ja 86 die Meisterschaft gewonnen hatten. Doch die Pistons unter Chuck Daly, die hatten sich eigentlich taktisch perfekt vorbereitet. Und die setzten dort etwas ein, was man später die Jordan Rule nannte, bevor Michael Jordan überhaupt die zentrale Figur wurde quasi. Eine Strategie, die darauf abzielt, den Ballführenden zu kontrollieren und jeden Spielzug des Gegners zu stören und ihn sozusagen versuchen, aus dem Spiel zu nehmen, wenn er zum Korb zieht, faulen, wenn er zum Sprung ansetzt, immer noch einen Schubser mitgeben, besonders hart gegen ihn vorgehen. Also es wird aggressiv auf die Starspieler zugegangen. Und so schafften sie es dann, den damaligen Titelverteidiger, das waren die Celtics, zu einem 2-2 Unentschieden nach den ersten vier Spielen zu zwingen. Und dann standen die Pistons kurz davor, Spiel 5 im Boston Garden, wenige Sekunden vor Schluss zu gewinnen. Die Pistons haben halt die Celtics gnadenlos in der Defensive dann vorgeführt und Larry Bird musste sich immer wieder den Ball hart erkämpfen. Und Laimbeer und Emma Horn, die gingen wirklich körperlich hart gegen ihn vor, Ellenbogenchecks. Und Ähnliches waren da an der Tagesordnung. Das ist das Spiel, von dem ich eben erzählt habe, bei dem dann Robert Parrish ausrastet und dem Bill Laimbeer ins Gesicht schlägt. Für ein Spiel gesperrt. Er war dann also im sechsten Spiel gesperrt, hatte sich allerdings auch eine Knöchelverletzung zugezogen, war daher also ohnehin gehandicapt. Doch es kam nicht zu dem Sieg der Pistons, denn 17 Sekunden vor Schluss sind die Celtics am Ball und lagen zu der Zeit 107-106 zurück. Nach einem Monsterblock gegen Larry Bird geht der Ball zunächst ins Aus. Die Celtics verlieren also den Ball wenige Sekunden vor Schluss. Und alle denken, jetzt haben es die Pistons eigentlich geschafft. Isaiah Thomas kriegt den Ball, der bringt ihn schnell ins Spiel zurück und übersieht in dem Moment allerdings, dass der Chuck Daly ein Timeout-Signal gegeben hatte. Die anderen hatten das gesehen und drehten sich quasi so ein Stück weg, passen gar nicht auf. Der Isaiah Thomas wirft halt zum Bill Laimbeer, der nicht aufgepasst hat. Und in dem Moment springt dann der Larry Bird, den man eben noch so weggeblockt und weggecheckt hatte, dazwischen, fängt den Ball und erzielt dann den spielentscheidenden Korbleger. Und das Spiel ist für die Pistons halt verloren. Und das war ein Riesendämpfer. Die haben dann zwar nochmal das Spiel 6 gewonnen, verloren die Serie dann allerdings in 7 Spielen hart umkämpft in dem weiteren Spiel in Boston. Da gibt's auch eine Anekdote aus dieser Serie. Während eines Spiels rutscht der Bill Laimbeer auf den Boden aus. Der Larry Bird stürzt unabsichtlich auf ihn. Der Laimbeer schreit so auf, als würde er sterben. Und dann steht er lachend auf und spielt einfach weiter, als wäre nichts gewesen und sagt dann später in einem Interview, grinsend, das war ein Wahnsinnsspiel. Wir haben uns fast gegenseitig umgebracht. Und das war halt dann die Auseinandersetzung auch, wo der Larry Bird ihm den Ball ins Gesicht wirft. Beide werden vom Platz gestellt. Also das zeigt, dass das für die Pistons ein wahnsinniger Spaß teilweise war. Für die Celtics, die eine andere Spielweise hatten, die halt eine solche Spielweise nicht gewohnt waren. Allerdings war es jetzt halt so, sie waren halt ausgeschieden. Und aus dem Ganzen zogen sie dann eigentlich die Konsequenz, beziehungsweise der Trainer, dass es halt nicht nur mit roher Gewalt und als Strategie geht, sondern dass man halt auch punkten muss und Geduld haben muss und clever spielen muss. In dieser Saison verloren die Celtics im Übrigen die Finalserie gegen die LA Lakers auch, oder vor allem auch, weil sie körperlich so angeschlagen waren nach diesen 7 Spielen gegen die Pistons. Also die waren körperlich so ein bisschen ausgelaugt und das zeigt halt auch, mit welcher Härte es damals zuging. Im nächsten Jahr waren die wieder so gut und es ist ja so, auch in diesem Jahr waren natürlich auch die LA Lakers wieder top mit Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Showtime, wie man sie ja nannte, und die waren halt das krasse Gegenteil halt von den Pistons. Und die trafen dann 1988 im NBA-Finale aufeinander. Da hatten es dann tatsächlich die Pistons diesmal auch geschafft, die Celtics zu besiegen, nämlich in 6 Spielen, 4-2 nach den Spielen. Und hatten es geschafft, dass Larry Bird teilweise nur 10 Punkte pro Spiel machte. Also da haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt in dieser Saison. Und auch die Finalserie gegen die Lakers war dann dramatisch. Die Pistons konnten die schnellen Fastbreaks, für die die Lakers bekannt waren, oft stoppen. Aber Magic Johnson war halt so ein Überspieler. Und der machte dann halt doch teilweise den Unterschied aus. Und der war dann halt schwer zu stoppen. Besonders bekannt ist Spiel 3 der Serie. Die Pistons führten in dem Spiel durch ihre aggressive Defense sehr lange. Doch dann kam Kareem Abdul-Jabbar, der damals auch noch eine unglaubliche Eleganz hatte und ja vor allem bekannt ist für seinen Hookshot, den er oft anwendete, um Körbe zu erzielen. Und der schafft es dann in den letzten Minuten, die entscheidenden Punkte zu machen. Und die Pistons verlieren dann knapp und verlieren die Finalserie insgesamt. Aber es zeigt sich, dass sie nun so weit oben sind, dass sie wirklich mit den größten Top-Teams mithalten können. Und Chuck Daly nutzt das Spiel bzw. die Niederlage dann nochmal, um sein Team mental dann für die nächste Saison zu stärken und sagt dann, wenn wir die Lakers schlagen wollen, müssen wir nicht nur härter sein, wir müssen schlauer sein. Körperliche Gewalt allein gewinnt die Meisterschaft nicht. Na, ihr müsst halt noch cleverer und auch strategischer sein. Auch aus dieser Finalserie gibt es natürlich wieder Anekdoten, die natürlich auch wieder Bill Laimbeer umfassen. Und der hatte mit dem James Worthy so eine hitzige Auseinandersetzung gehabt, dass der Bill Laimbeer ihm quasi so ins Ohr geflüstert haben soll, wenn du in Detroit überleben willst, musst du viel härter sein als in L.A. Und auch Magic Johnson, der ja charismatisch immer gut gelaunt eigentlich war völlig aufgebracht in diesen Spielen gegen die Pistons und nannte sie einen Rudel wilder Hunde. Jetzt war es ja so, jetzt sind sie einmal quasi im Halbfinale ausgeschieden, einmal in der Finalserie. Ja, und jetzt zeigt sich schon im nächsten Jahr, dass sich ein zukünftiger Erzfeind auch aufmacht, zu den Top-Mannschaften zu gehören, nämlich die Chicago Bulls um Michael Jordan. Mitte der 80er Jahre stieg Michael Jordan zu einem der besten NBA-Spieler auf. Ich hatte das ja eben schon gesagt, 86, 87 ist schon mal so eine legendäre Saison. Aber das reichte zu der Zeit noch nicht, um ganz oben mitzuspielen, weil halt der Rest der Mannschaft nicht so top war. Und es reichte halt nicht, dass Michael Jordan quasi so athletisch, so clever und quasi so unaufhaltsam war. Das Ganze reichte halt noch nicht, um den Titel zu gewinnen. Und wie ich ja schon gesagt habe, um in den Spielen gegen die Bulls zu bestehen, setzte Chuck Daly dann eine besondere Jordan-Rule ein. Und die ist nachher sehr bekannt geworden. Es geht dabei darum, besondere Regeln zu haben, wenn Michael Jordan den Ball hatte. Jordan immer auf die schwächere Hand zu zwingen im Wurf, ihn immer körperlich zu attackieren, ohne Fouls zu riskieren und ihn nicht zur Grundlinie ziehen zu lassen. Und wenn er doch durchkommt, so hart zu foulen, dass es ihm auch richtig wehtut, sozusagen, damit er sich das zweimal überlegt, ob er das nochmal macht. Und dann gab es auch so Regeln, wenn er im Low Post war, immer von oben auf ihn draufhauen oder ihm so einen Schlag versetzen. Und vor allem halt diese, ihn mental zu versuchen zu brechen, ihn seinen Rhythmus zu brechen vor allem. Und da war dann halt auch Dennis Rodman gefragt, der ja so eine Art Kettenhund war. und so auch so agil und war in der Hoffnung, dass er Michael Jordan dann stoppen könnte. Tatsächlich, wenn man sich so Spiele aus der Zeit dann anguckt, gerade so Ende der 80er, wie hart da Michael Jordan oft gefoult wird und dass er das dann trotzdem durchgezogen hat, immer wieder zum Korb gezogen ist und teilweise auch aus den Fouls heraus immer noch den Korb getroffen hat und dann noch den extra Freiwurf quasi rausgeholt hat, das ist schon sehr beeindruckend. Das kann man halt, wie gesagt, in seiner Serie auch besonders gut sehen aus den Szenen, die die da zeigen gegen die Pistons. Der erste Höhepunkt zwischen beiden Mannschaften war das Conference-Finale 1988. Detroit gewann die 7 Spiele und Jordan war ja auch da schon der absolute Topspieler. Allerdings fand auch er zu dieser Zeit nicht so den richtigen Punkt, um die Härte der Pistons zu entkommen. Quasi haben die ihm auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Sie haben ihn halt, wie er später sagt, unheimlich genervt. Und vor allem brachten sie ihn dazu, wütend zu sein. Und wie sie dann, wie der Isaiah Thomas in einem Interview sagt, das brachte ihnen dann die Punkte. Oder dann lief es auch nicht so gut bei den Bulls. In einer dieser Serien geht der Michael Jordan mit dem Horn quasi Seite an Seite in die Kabine und der kriegt dann von dem Horn noch so einen Schubs mit und sagt, willkommen in Detroit, hier weht ein anderer Wind. Dabei soll Michael Jordan gelacht haben, aber innerlich war er total sauer und der ist ja auch so von Ehrgeiz zerfressen gewesen und sagt dann in der Kabine, die Jungs werden mich nicht aufhalten. Ja, und die richtige Rivalität kulminierte dann das erste Mal so richtig dann 1989 und 90. In beiden Jahren besiegten die Pistons die Bulls in den Eastern Conference Finals und zogen jeweils ins NBA-Finale ein. Und das waren halt so ganz harte Spiele und das zementierte quasi so diesen Ruf der Detroit Pistons, dass die in der Defense nicht zu bezwingen seien und extrem hart seien. Führte aber auch dazu, dass die Bulls erkannten, es muss noch was dazukommen, es muss besser werden, damit sie auch Meisterschaften gewinnen. Und gerade die Conference-Serie 1989 ist legendär und die führt halt zu dieser Hassfehde zwischen den Pistons und vor allem Michael Jordan, weil ja da die Jordan-Rule das erste Mal richtig angewendet wurde. Und die treffen natürlich ja auch Anfang der 90er dann, wo die Bulls die ersten 3 Meisterschaften holen, ja auch aufeinander. Und da wird sich dann zeigen, dass die Pistons da nicht mehr viel entgegenzusetzen haben gegen die Power, die die Bulls dann entwickelten. Wie schon gesagt, die besiegten 89 und 90 nicht nur die Bulls, sondern das waren die Meisterjahre der Pistons und die Krönung der Bad Boys. Das ist also die Zäsur zwischen Celtics und Lakers auf der einen Seite 80er Jahre und den Chicago Bulls Anfang der 90er Jahre. 1989 erreichen halt die Pistons und die Lakers wie im Jahr zuvor die Finals, also dasselbe Aufeinandertreffen, aber diesmal sind die Pistons so gut vorbereitet, es wird ein richtiger Sweep. Die gewinnen die ersten 4 Spiele und gewinnen also 4-0 die Final Series. Da zeigte sich dann das erste Mal auch, dass die Lakers so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind. Also da nähern wir uns ja dem Ende der großen Ära. Joe Dumars wird halt Finals MVP und vor allem Isaiah Thomas wird da halt auch so nochmal so ein richtiger Superstar. Und im Folgejahr wiederholt sich das Ganze. Allerdings, da sind die Lakers schon nicht mehr im Finale. Da sind es jetzt die Portland Trailblazers mit Clyde the Glide Drexler. Und die Serie war auch nicht besonders spannend. Sie ging auch nur über 5 Spiele und auch zeigte, dass die Bad Boys quasi, da waren die auf dem Höhepunkt, da was Härte, Intelligenz, aber auch Punkte anging. Die waren einfach top im Zusammenspiel. Die hatten auch eine super Taktik. Wie ich eben schon gesagt hatte, war ja der Vinnie Johnson derjenige, der so aufdrehen konnte, wenn er eingewechselt wurde. Und das zeigt er halt auch in dieser Meister-Finalserie gegen die Trailblazers. Und der Bill Laimbeer soll in dieser Serie bei einem Timeout der sarkastisch zu den Gegnern rübergegangen sein und erklärt haben, Jungs, willkommen im Bad Boys Club. Hier gibt's keine Gnade. Ja, damit waren dann die Pistons quasi auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit und das Ganze, vor allem diese Mentalität und diese Härte, das bringen sie dann in den beiden Folgejahren eben bis 92 nicht mehr so auf den Platz wie zuvor. Wie gesagt, sie verlieren ja auch Mahorn 89, Bill Laimbeer hört auf, verlässt das Team und Dennis Rodman, der wird immer wichtiger fürs Team, aber auch unberechenbarer so ein bisschen, was auf so ein Leistungsniveau angeht. Aber vor allem die NBA wandelt sich und das sind ja die Jahre, mit Michael Jordan, das Spiel wird noch schneller, noch athletischer. Und es geht ja jetzt auch mehr in die Richtung, dass bestimmte Regeln halt stärker umgesetzt werden. 91 kommen die Pistons nochmal in die Eastern Conference Finals, verlieren da halt gegen Michael Jordan und die Bulls in 5 Spielen. Hinzu kam in dieser Serie, dass viele Spieler auch kleinere Verletzungen hatten und das Ganze irgendwo auch berechenbarer wurde für die Gegner. Zugleich gab es dann auch Spannungen im Team nach den großen Erfolgen. Also die Spielweise hatte quasi nicht nur die Gegner erschreckt und zermürbt, sondern auch das eigene Team irgendwo. So neigte sich dann die nicht ganz so kurzen, es waren ja im Grunde 4 Top-Jahre der Pistons, die neigt sich dann 92 ganz klar dem Ende. Und dann dauert es lange, bis Anfang der 2000er, bis die Pistons wieder nach vorne kommen. Ja, was von den Pistons bleibt, ist, für mich waren sie ja tatsächlich so eine Mannschaft halt für den Übergang. Und im Grunde haben die jetzt sozusagen die Dominanz der Bulls und Michael Jordan ja noch so für 2 Jahre hinausgezögert. Sie bilden quasi das Ende der Teams, der Lakers und der Celtics, diesen Glamour-Teams, dieses sauberen Showtime-Basketballs, der da vorher so zelebriert wurde, ne, die unterbrechen das halt mit ihrer ganz harten Spielweise, bevor es dann halt auch diese Teams ja jetzt dann für längere Zeit verschwinden erstmal, wobei das bei den Lakers ja nicht so lange ist, denn mit Shaquille O'Neal und Kobe Bryant werden sie ja dann wieder erfolgreich. Chuck Daly gilt als einer der besten Coaches überhaupt in der NBA. Vor allem so ein Team zu formen, die Spielrollen klar festzulegen und dass er sozusagen das Teamspiel so in den Vordergrund setzte, war ja so ein richtiger Superstar. So wie Michael Jordan, Larry Bird oder Magic Johnson gab es ja bei den Pistons nicht. Isaiah Thomas war zwar ein Star, aber halt nicht auf der Ebene, wie die anderen das zu der Zeit waren. Ja, was die Spieler anging, Dennis Rodman, der entwickelte sich ja dann später quasi auch so eine Art Superstar, aber vor allem so als Enfant terrible. Und Joe Dumars, der blieb halt in Detroit, wurde später da auch Manager und ist so ein Symbol für Integrität, Cleverness, Ruhe. Ja, und Isaiah Thomas, der auch so eine Ikone ist in Detroit, der setzte oft negative Schlagzeilen. Der war halt auch zunächst Geschäftsmann, hat so im Immobilienbereich, hat so ganz verschiedene Firmen gegründet, wohl auch recht erfolgreich. Und dann wurde er zunächst Trainer, von 2000 bis 2003 war er Trainer bei den Indiana Pacers. Passt ja irgendwie zu der Universität, wo er herkam. Da war er so mittelmäßig erfolgreich. Dann 2006 wurde er der Sportchef sozusagen oder der Präsident der New York Knicks. Und da hat er ziemlich verbrannte Erde hinterlassen. Zum einen hat er als Alleinverantwortlicher für die Verpflichtungen ein riesen Budget rausgehauen, aber ganz wenig sportlichen Erfolg damit erzielt. Und zu diesen ganzen Anfeindungen auch der Fans gegen ihn kam danach auch noch eine Anzeige wegen sexuellen Übergriffen, Belästigungen. Was daran tatsächlich war, ist, weiß man nicht, aber das hat ihm dann auch nochmal sehr geschadet. Auf jeden Fall sein negativer Ruf hat, wie ich ja schon angedeutet habe, ihn halt auch am Ende seiner Karriere noch etwas Wichtiges gekostet. Denn diese Rivalität, vor allem mit Larry Bird und Magic Johnson, mit dem er eigentlich sehr gut befreundet war, und die Feindschaft mit Michael Jordan, das war wirklich so eine offene Feindschaft zwischen den beiden, ne? Die kostete ihm dann die Teilnahme an den Olympischen Spielen 92. Die Feindschaft mit Michael Jordan, die zeigte sich das erste Mal im All-Star-Game 1985. Angeblich hätte der Isaiah Thomas aus Neid über den Erfolg und die Popularität von dem Michael Jordan sich mit anderen Teamkollegen verbündet und ihn, der ja ein Rookie war zu der Zeit, quasi aus dem Spiel genommen und ihm nie den Ball zugespielt. Der Isaiah Thomas bestreitet das bis heute. Aber Fakt ist, dass Michael Jordan in dem ersten All-Star-Game so gut wie nie den Ball bekam und sich kaum in Szene setzen konnte. Und das führte dann 7 Jahre später dazu, dass sich der Michael Jordan revanchierte quasi und dafür sorgte, dass der Isaiah Thomas, obwohl er ja einer der Top-NBA-Spieler und der Top-Guard war, eben nicht mit ins Dream Team 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona aufgenommen wurde. Und das war für den Isaiah Thomas ein Riesenschlag. Ne? Also das hat er das hat ihm wirklich gewurmt, dass er da nicht dabei sein sollte. Da waren ja die absoluten Topspieler dabei. Und dieses Dream Team, das hat ja auch einen riesigen Basketball-Boom und auch einen Boom für die NBA ausgelöst. Also ne, dieser Glamour quasi, der kam dann von den Olympischen Spielen ja auch rüber in die NBA. Nach Einschätzung des US-Journalisten Jack McCallum, der hat auch das Buch über das Dream Team geschrieben, war der Hauptgrund, warum er nicht berufen wurde, allerdings nicht nur Michael Jordan, weil der war ja auch nicht unbedingt der beliebteste, aber der war ja der Überstar, sondern eine Episode aus den Conference Finals 1987. Und das war ja das Spiel, in dem Larry Bird ja diesen Pass von dem Isaiah Thomas auf den Laimbeer noch abfängt in der letzten Sekunde und noch den entscheidenden Korbleger macht. Anschließend soll dann Dennis Rodman in einem Interview gesagt haben, dass der Larry Bird völlig überschätzt wäre. Und der Isaiah Thomas soll dann in dem Interview gesagt haben, oh, dem muss ich ja auch zustimmen. Und das hätte Larry Bird ihm halt schon übel genommen. Und so richtig brach für den Isaiah Thomas dann nochmal eine Welt zusammen, als er 2009 erfuhr, dass nicht nur Larry Bird und Michael Jordan, was er ja schon wusste, verhindert hätten, dass er im Dream Team kommt, sondern eben auch Magic Johnson, mit dem er wirklich gut befreundet war, außerhalb des Platzes. Und der Isaiah Thomas sagte dann im Interview, ich hätte mir gewünscht, er hätte damals den Mut gehabt, mir das ins Gesicht zu sagen, dass er mich nicht im Team haben wollte, anstatt immer nur Jordan die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber in einem Buch, When the Game Was Ours, in dem Magic Johnson und Larry Bird schreiben, erzählt der Magic Johnson, dass die Freundschaft eigentlich je beendet wurde. Denn der Johnson berichtet davon, dass ja schon relativ früh nach seiner HIV-Infektion 1991 das Gerücht aufgekommen wäre, er wäre homosexuell. Das soll angeblich vom Isaiah Thomas gestreut worden sein. Und das hätte dem Magic Johnson halt so wehgetan und deshalb hätte er diese Freundschaft da beendet. Isaiah Thomas soll nach der Erscheinung des Buches völlig entsetzt gewesen sein. Denn er sagte, da wäre überhaupt nichts dran und es klingt auch so, dass es möglicherweise auch so ist, dass er es nicht war. Denn der Isaiah Thomas berichtet in seinem Buch, dass sein Bruder einige Jahre zuvor an AIDS gestorben wäre und er sehr darunter gelitten hätte und er hätte sowas nie über einen Kollegen sich überhaupt in der Art negativ äußern können, um so ein Gerücht zu streuen. Genaues weiß man aber nicht. Tatsache ist, Isaiah Thomas ist der einzige Topstar der NBA gewesen, der bei den Olympischen Spielen nicht dabei war. Das hat ihm natürlich auch insgesamt dann sehr geschadet. Und über die Olympischen Spiele 92 werden wir dann auch demnächst nochmal wahrscheinlich eine besondere Folge machen mit einem Gast. Und das war jetzt meine Folge zunächst mal über die NBA der 80er, 90er Jahre. Der Übergang vom Showtime-Basketball zu den Bulls der 90er Jahre mit den Detroit Pistons, auch einem ganz besonderen Team, das es vielleicht in dieser Form auch später nicht mehr gegeben hat. Jedenfalls nicht mehr in dieser überharten Spielweise und dieser Körperlichkeit, wie es die Pistons gemacht haben, das wäre wahrscheinlich heute gar nicht mehr möglich. Und natürlich werden wir jetzt dann demnächst weitermachen mit unserer Reihe über Bayern München der 80er Jahre. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.